Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu unserer Bibelstunde am Telefon. Wir haben in den letzten Wochen uns meist über Bibelworte aus der Apostelgeschichte Gedanken gemacht. Jetzt sind wir in der Karwoche und da ist es doch angebracht, dass wir uns noch ein Stückchen mehr mit dem beschäftigen, was unser Herr Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha für uns erlitten und erstritten hat. Wir wollen uns heute mit den sogenannten 7 Kreuzesworten Jesu, die er am Kreuz gesprochen hat, beschäftigen. Von daher ist es sinnvoll, wie bei jeder Bibelstunde, dass ihr euch eure Bibel dazu nehmt. Dann könnt ihr jeweils die Worte aufschlagen, dann prägt sich das alles noch viel besser ein. Wir haben auch die Möglichkeit, am Telefon zu singen. In den Gemeinden ist das schwieriger. Ihr wisst um diese Gesetze, die das Singen fast unmöglich machen. Aber zu Hause am Telefon kann einen keiner hindern. Und die Lieder, die wir so singen, die prägen sich doch noch mal viel tiefer in unser Herz ein. Deswegen möchte ich euch Mut machen, auch hier diese Lieder mit zu singen. Wir singen aus dem Gemeinschaftsliederbuch, das hier in den landeskirchlichen Gemeinschaften und in den Stadtmissionen üblich ist. Wir singen aber auch die gleichen Lieder, sie stehen auch im geistlichen Liederschatz, der von den Brüdergemeinden benutzt wird. Ich sage jeweils die Nummern, unter denen die Lieder in den einzelnen Liederbüchern stehen, an. Nun lasst uns diese Bibelstunde beginnen im Namen unseres dreieinigen Gottes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir dürfen wissen, dieser dreieinige Gott ist unsichtbar unter uns. Und er will uns auch durch diese Bibelstunde das geben, was für unseren inneren Menschen gut ist. Sein Wort ist Brot für die Seele. Ihr dürft es auch übers Telefon wahrnehmen. Lasst uns zu Anfang gemeinsam ein ganz bekanntes Passionslied singen. In diesem Passionslied blickte der Mann, der dieses Lied geschrieben hat, im Geist auf Jesus und machte sich Gedanken darüber, wie ist das mit dieser schrecklichen Leiden? Warum und wie war das bei Jesus am Kreuz? Es ist das bekannte Lied, O Haupt voll Blut und Wunden. Es steht im geistlichen Liederschatz in der Nummer 148 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 98. Dort singen wir die erste, die zweite, die vierte und die achte Strophe. Geistlicher Liederschatz 148, Gemeinschaftsliederbuch 98, Verse 1, 2, 4 und 8.
Oh.
Ja, liebe Geschwister, hier ist so ein persönlicher Blick eines glaubenden Menschen auf das, was Jesus für uns getan hat. Nutzen wir doch gerade in dieser Woche die Zeit, um uns noch mehr damit zu befassen, was Jesus für uns getan hat. Das Werk von Golgatha, das ist ja der Mittelpunkt der Rettungsbotschaft. Und dieses Werk, das muss einem immer vor Augen stehen. Immer vor Augen stehen, was Jesus für uns getan hat. Denn das Leiden Jesu am Kreuz, das hat uns von der größten Plage der Menschheit befreit. Von der Sünde und von der Strafe für die Sünde. Heute ist die Menschheit aufgewühlt wie so ein Hühnerhof aus Angst vor dieser gegenwärtigen Pandemie. Keiner weiß richtig, was davon zu halten ist, aber die Regierungen legen harte Bestimmungen auf. Jeder macht's, manche widerwillig, einige auch aus Überzeugung. Und keiner weiß richtig, wird's was helfen. Manche reden davon, dass die Impfungen ein Licht am Ende des Tunnels sind. Vielleicht ist das so, aber rein menschlich, nur für kurze Zeit. Das Licht am Ende des Tunnels der menschlichen Dunkelheit, das ist das, was Jesus angezündet hat. Das ist das Licht von Golgatha. Lasst mich am Anfang, bevor wir uns mit diesen letzten Worten Jesu befassen, einige grundsätzliche Aussagen der Bibel zu dem, was auf Golgatha geschehen ist, euch gegenwärtig machen. Ihr könnt auch dies in der Bibel nachschlagen. Ungefähr 600 Jahre bevor Jesus geboren ist, wirkte der Prophet Jesaja. Dem Propheten Jesaja zeigte Gott vieles über das, was der Erlöser, was der Heiland, was Jesus tun wird. In Kapitel 53 schildert er das Wichtigste. Das Wichtigste, was dort am Kreuz von Golgatha für uns geschehen ist. Wir finden es in Jesaja Kapitel 53, Vers 3 bis 5. Jesaja schreibt dort über Jesus. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. 600 Jahre vorher sah Jesaja, der Prophet, das durch Gottes Gnade. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Die Krankheit ist ein Bild für die Sünden, die an uns kleben. Und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Schmerzen ein Bild für das, was wir als Strafe verdient hätten. Wir aber hielten ihn für den, der für uns geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe, die wir verdient hätten, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 600 Jahre bevor Jesus geboren ist, begriff Jesaja, Gott hat die Strafe, die ich für meine Sünde verdient habe, auf Jesus gelegt. Und deswegen habe ich jetzt Frieden, weil die Sünden nicht mehr auf mir sind. Und weil er so schrecklich verwundet wurde, bin ich geheilt. Jesus hat das genauso gesehen und ist bewusst auf die Welt gegangen, um diese Last auf sich zu nehmen. In einem Nachtgespräch mit einem Theologen, mit Nikodemus, erklärt er es an einem biblischen Beispiel. Wir finden es im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 14 und 15. Jesus sagt dort, und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben werden. Wer an Jesus glaubt, wird das ewige Leben haben. Aber was ist die Voraussetzung, sagt Jesus? Ganz einfach. In der Wüste habt ihr ein Beispiel gehabt. Ihr seid angefallen worden von giftigen Schlangen. Das war eine Strafe Gottes, die ihr verdient hattet. Aber Mose hat zu Gott gebetet und Gott hat gesagt, ich will ein Rettungszeichen schenken. Und dann hatte Mose einen Stab und sein Bruder Aaron, der Goldschmied war, sollte eine Schlange gießen aus Kupfer. Diese Schlange wurde festgemacht an den Stab und jeder, der jetzt vertrauensvoll auf diese Schlange schaute, brauchte nicht mehr zu sterben. Das ist das Wunderbare, was hier in diesem von Jesus erklärt wird. Er ist diese Schlange. Er wird an einem Holz festgemacht. Und wenn du jetzt auf dieses Holz, aufs Kreuz blickst, dann ist der liebende Heiland dir ganz, ganz nah. Er hat dir alles vergeben. Paulus erklärt es später im 2. Korintherbrief einmal in Kapitel 5, Vers 19 und 21. Denn Gott war, als Jesus starb, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnet ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Wunderbar, wir sind versöhnt mit Gott und das wurde uns zugesagt, weil Gott in Christus war und uns jetzt die Sünde nicht mehr zurechnet. Und dann geht es weiter. Und er hat den, der von keiner Sünde wusste, nur ein einziger wusste von keiner Sünde, Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Gott hat alle Sünde der Welt auf ihn gelegt und dadurch sind wir gerettet. Damit wir in ihm, in Christus, würden die Gerechtigkeit, die für Gott vor Gott gilt. Damit unsere Schuld vergeben ist. Wir sind an seinem Kreuzestod schuldig, wegen unserer Sünde. Lasst uns jetzt in Gedenken dieser wunderbaren Zusagen noch gemeinsam singen, das Lied Jesu meines Lebens leben. Wir finden es im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 94. Wir singen dort die ersten drei und die achte Strophe und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 147.
Tod, der du dich für mich gegeben hast.
Lasst uns gemeinsam beten. Ja, Herr, hab Dank dafür, dass du unser Heil am Kreuz von Golgatha erworben hast. Du hast dein Leben hingegeben und in einen so qualvollen Tod, damit wir nicht verloren gehen müssen. Du bist vom Himmel gekommen auf die Erde. Du hast unsere Schlechtigkeit, unsere Sünde, unsere Schwachheit gesehen. Aber du hast auch gesehen, Herr, dass wir hoffnungslos wären ohne dich. Und dann hast du uns das abgenommen. Du hast dich belastet mit unserer Schuld und wir dürfen jetzt Frieden haben. Ach, hab Dank, dass du dein Leben hingegeben hast, um uns zu retten. Hab Dank für dein Leiden, für deine Wunden, für dein Elend, was du am Kreuz erlitten hast. Und hab Dank, dass du uns das Wort gesagt hast, dass du das Wort von der Errettung aufgerichtet hast, dass wir es hören durften. Und hab Dank, Herr, dass jeder, der an dich glaubt, das angenommen hat und dass wir jetzt ewiges Leben haben dürfen. Amen. Liebe Geschwister, ich sagte, es geht um die sieben Kreuzesworte. Es sind sozusagen die letzten Worte unseres Herrn Jesu. Wenn jemand merkt, dass er am Ende seines Lebens steht und noch die Kraft hat, etwas zu sagen, dann tut er sich das meist genau überlegen, was er da zu sagen hat. Es gibt Menschen, die haben ganz bewusst Dinge ihren Kindern gesagt, damit die Kinder gut durchs Leben kommen. Sie haben sie gesegnet noch auf dem Sterbebett. Sie haben ihnen manchmal auch noch Familiengeheimnisse oder Ähnliches weitergegeben. Viele Gläubige haben aber auch diese Chance genutzt, ein Zeugnis noch zu geben, was sich dann den Leuten einprägte. Ich hörte einmal von einem wirklich echt gläubigen Aristokraten, einem ehemaligen Kaiser. Er hat einen schweren Tod gehabt Und es war vollkommen klar, dass er von seinem Sterbebett nicht mehr aufsteht. Und dann bat er, dass alle seine Kinder, auch die kleinen Kinder, dazukommen sollten. Und da haben einige gesagt, du wirst denen das doch nicht zumuten. Und da hat er gesagt, meine Kinder sollen sehen, wie ein Christ stirbt. Und dann sind die Kinder dabei gewesen und sie haben das nie vergessen. Letzte Worte sind normalerweise wichtige Worte. Manche haben letzte Worte ausgesprochen, wo sie gezeigt haben, alles das, was ich hatte und was ich getan habe, war nichts wert. Andere aber haben am Grabe so einen wunderbaren Blick für die Ewigkeit bekommen, dass auch für Menschen, die es miterlebten, ihr Glaube gestärkt wurde. Ich möchte zuerst einmal ein paar letzte Worte nennen, nicht von Jesus, sondern von Menschen, von bedeutenden Menschen. Da war zum Beispiel der Kaiser Augustus. In seiner Regierungszeit ist Jesus geboren. Er ist der Kaiser, der die Volkszählung angeordnet hat. Einer der bedeutendsten römischen Kaiser. Und nun merkte er, dass der Tod auf ihn zukommt. Aber er hatte keinen Glauben, er wusste nichts um Gott. Er hatte nur sich auf das hiesige Leben konzentriert. Er hat alles gemacht, hier eine große Rolle zu spielen, und er hat sie gespielt. Und was war sein letztes Wort? Etwas ganz Peinliches und Makaberes. Er sagte zu denen, die um ihn standen, »Hab ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende.« Ein so bedeutender Mann, was für ein trauriger Abschied, ein Beifall, der doch bald verklingt. Es gab bedeutende Atheisten. Sie haben oft hart gegen den Glauben gekämpft. Ein Adliger aus England, Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses. Als er auf dem Sterbebett lag, sagt er, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Oh, wie verzweifelt ist das, wenn man sieht, jetzt geht's in diese Tiefe. Von Lenin wird berichtet, dass er in seinen letzten Tagen auf allen Vieren um die Stuhlbeine seiner Tische rumgekrochen ist und diese Beine um Vergebung für seine Schandtaten gebeten hat. Man weiß bei diesen Berichten manchmal nicht, ist es gegnerische Polemik oder Wahrheit, aber der Sache nach stimmt es mit Sicherheit. Der bedeutendste Gegner von Hitler, der auch letztlich den Krieg gewonnen hat, war der englische Staatschef Churchill, der Premierminister. Als er am Ende seines Lebens stand, hat er ein reiches Politikerleben hinter sich gehabt. Berühmt, bedeutend, in den hohen Adel reingehoben, die ganze Welt kannte ihn. Alles erreicht, was man erreichen kann, auch ein hohes Alter. Und was war seine letzten Worte? Welch ein Narr bin ich gewesen. Viele haben sich Gedanken gemacht, was meint er damit? Wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich das Wichtigste hat er vergessen gehabt. Der bedeutende deutsche Dichter Goethe, er war ein Mann, der zwar an ein höheres Wesen glaubte, aber nicht an einen persönlichen Gott, obwohl er es hätte können, denn er hatte gläubige Menschen auch in seiner Umgebung, zum Beispiel den bekannten Prediger Jung Stilling. Als er dann im Alter weit über 80 auf dem Sterbebett liegt, da war sein letztes Wort mehr Licht. Ganze Generationen von Philosophen und Literaturwissenschaftler haben Doktorarbeiten über diese letzten zwei Worte geschrieben. Aber letztlich hat er doch eins gesagt, es ist immer noch zu dunkel. Er hat viel, viel kennengelernt und steht doch im Dunkel. In einem seiner Stücke lässt er einen Dr. Faust sagen, hier stehe ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Da kommt das her, mehr Licht. Oder der scharfsinnigste Atheist, den es wahrscheinlich je gegeben hat, war der Pfarrersohn Friedrich Nietzsche. Dieser Mann hat einmal erklärt, wenn es Gott gäbe, könnte ich nicht ertragen, nicht Gott zu sein. Und dann, als die Schatten des Todes und die Krankheit über ihn kamen, sank er immer mehr in den Wahnsinn. Ein ihm bekannter Freund sagte, dieser Wahnsinn war nicht einfach eine Krankheit, dieser Wahnsinn war die Konsequenz seines Atheismus. Aber es gab auch Atheisten, die sich bekehrt haben. Als ich in der DDR in die Schule ging, da mussten wir von Heinrich Heine Gedichte lernen, in denen Spott und Lästerung war. Uns wurde aber nicht gesagt, dass Heinrich Heine am Ende seines Lebens all seine Gotteslästerung bereut hat. In einem seiner Werke, im Nachwort zu einem Werk, das Romancero heißt, schrieb er am 30.09.1851. Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer den Flammen übergeben. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt, wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern, das sind so die Vorläufer der Marxisten, die Schweine gehütet habe. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich nicht nur zu einem Gottesgedanken, sondern zum persönlichen Gott zurückgekehrt bin. Er, der schrieb, ich habe bei den Hegelianern Schweine gehütet. Er hat am Ende noch ein Gedicht geschrieben. Dort schreibt er über ein Instrument, mit dem man spielte. Ein Instrument, das auch er hatte. Zerschlagen ist die alte Leier, dieses Instrument, am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zu böser Feier bewegt war von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich knie nieder. Vergib, vergib mir meine Lieder. Da haben Menschen, die ohne Gott gelebt hatten, ein trauriges Ende gehabt mit traurigen Aussagen. Einer, der zurückgekommen ist, hat Buße getan und er hat sich mit Sicherheit bei Gott gefunden. Oder ich denke an Stephanus, den ersten uns namentlich bekannten christlichen Märtyrer. Das Letzte, was er sagte, war, Herr Jesu, nimm meinen Geist auf. Ähnlich wie dieser Aristokrat, von dem ich redete, hatte er einen wunderbaren Blick für die Ewigkeit. Nun sagte ich, wir wollen uns die 7 Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, näher ansehen. Da ist das erste Wort. Überhaupt die ersten Aussagen Jesu am Kreuz, die ersten 3, geben einen Blick in das liebende Heilandsherz unseres Herrn Jesus. Jesus ist furchtbar gefoltert worden. Die Dornenkrone hat man ihm auf den Kopf gedrückt. Das waren nicht Dornen wie bei Stachelbeeren oder bei Rosen, das waren Wüstendornen. Das war wie wenn man jemand einen Stacheldrahtkranz auf den Kopf gedrückt hat. Dann hat man ihn durch die Stadt gejagt. Er musste den Balken tragen, an den er angenagelt wurde. Und dann wurde er ans Kreuz angenagelt und Pharisäer und auch andere Menschen gingen vorbei und lästerten und spotteten über ihn. Und was waren seine Worte dort am Kreuz? Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist ja für die Menschen gestorben. Und er ist auch für die gestorben, die so böse gegen ihn aufgetreten sind. Er ist auch für die gestorben, die ihn angenagelt haben. Er ist auch für die gestorben, die über ihn den Kopf geschüttelt haben. Denn Gottes Wort steht, dass viele an ihnen vorbeikamen und den Kopf schüttelten. Jesus betet für sie. Jesus verbetet für die, die ihn angeklagt hatten, für seine jüdischen Landsleute, die ihn vor den römischen Statthalter gestellt haben. Er betete für die, die auf die Frage des Statthalters, was soll ich tun, geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er betet auch für die, die dieses schreckliche Wort gesagt haben, sein Blut komme über uns und unsere Sünder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesu Liebe umgab auch seine Feinde. Zu Lebzeiten hat er das ja so gesagt, wir sollen die Feinde lieben. Und bis zum Schluss hat er es getan. Es war schrecklich, was er am Kreuz erlebte. David hat 1000 Jahre vorher das vorhersehen können. David war ja auch ein Prophet. Im Psalm 22, da schreibt er in Bildern, was Jesus am Kreuz erlebt. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Welch Angst, welch Not hat man Jesus aufgelegt. Aber er hasst sie nicht. Er beleidigt nicht wieder, wie andere zum Tode verurteilten. Er betet für sie. Ein Blick in das liebende Herz Jesu. Er betet auch für die, die gegen ihn waren. Das ist für mich was ganz Großes. Ich habe doch ihm manchmal Schande gemacht, auch nachdem ich Christ war. Und manchmal kommt an die Frage, kann ein Jesus sowas vergeben? Wenn er sogar für die gebetet hat, die ihn persönlich ans Kreuz gebracht haben, dann hat er auch mich noch lieb, egal was je war. Und dort, als Jesus starb, da sieht man schon, wie seine Fürbitte wirkte. Als er gestorben ist, da hat der verantwortliche Offizier, der die Hinrichtung durchführte, etwas begriffen. Matthäus 27, Vers 54. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sah, und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Jesus betete, und Menschen haben aufgrund dieses Gebetes zu Jesus gefunden. Das Neue Testament sagt, er betet auch bis heute für dich und für mich. Ein zweites Wort am Kreuz, Lukas 23, Vers 42. Jesus hat nicht wieder gescholten, als er beleidigt wurde. Er hat mit niemand diskutiert, als er am Kreuz hing, hat auch nicht erklärt, dass er unschuldig ist, sondern er litt nur still wie ein Schaf. Aber da waren zwei andere mit ihm gekreuzigt. Der eine verspottete ihn und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz herauf, rapp und hilf dir und uns. Er hat gar nicht geantwortet auf die Lästerung. Aber der andere, der bat Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Lukas 23, Vers 42. Jesus sprach daraufhin zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Gegen die, die ihn verspotteten, hatte er keine Widerrede. Gegen die Lästerer, er lästerte nicht zurück. Aber unser Herr Jesus hat die Menschen lieb gehabt und auch den Sünder, der neben ihm gekreuzigt war. Wahrscheinlich war er ein Mörder oder so etwas Ähnliches. Aber wie er in seiner Angst vorm Sterben zu ihm kommt, sagt ihm Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wer bei ihm anklopft, den stößt er nicht hinaus. Und das siehst du hier am Kreuz. Vielleicht hast du einen Menschen, den du lieb hast in deiner Umgebung und der einfach noch nicht glauben kann. Bete für diesen Menschen. Unser Herr Jesus kann bis zum letzten Augenblick sich noch Menschen zuwenden. Und hin und wieder ist es geschehen, dass dort, wo einer schon gar nicht mehr reden konnte, wo schon sein Auge brach, er doch
Jesu um Gnade angefleht hat. Und dann hat Jesus ihn angenommen. Wer bei mir anklopft, den stoße ich nicht hinaus. In Johannes 13, da schreibt der Apostel Johannes: Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. So liebte er auch diesen Verbrecher, der mit ihm angenagelt war. Und so hat er dem, der äußerlich keine Hoffnung mehr hatte, eine wunderbare Zukunft geschenkt. Hingerichtete, Gekreuzigte, die wurden normalerweise in einem Loch auf den Kreuzigungshügel, in ein Erdloch verscharrt. Und Jesus wurde von seinen Freunden in ein Grab gelegt, aber der normale Hingerichtete wurde verscharrt. Aber dieser Schächer, der nun wusste, mein nächster Weg geht in dieses schreckliche Erdloch, den sagte Herr Jesus, nein, nein, nicht das Erdloch, nicht mal der Friedhof ist dein Ziel, sondern das Paradies. Und das Erste, was du da drüben sehen wirst, werde ich sein. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Die Jünger Jesu waren alle davongelaufen. Nur einer hat sich dann am Tag der Kreuzigung zu ihm hingestellt und das Kreuz. Es war Johannes. Johannes, der besonders verzweifelt war über das Sterben Jesu. Ansonsten standen dort nur Frauen, unter anderem seine Mutter. Und nun wusste Jesus, eigentlich müsste ich mich mehr um meine Mutter, wenn sie alt ist, kümmern. Und jetzt bin ich nicht mehr da als der Älteste. Und dann wusste er um Johannes. Und er wusste, dieser Johannes ist manchmal so verzagt, er brauchte jemand, der ihm den Rücken stärkt. Und er wusste, seine Mutter hat so gütige und freundliche Worte. Das wäre die richtige für Johannes. Und Johannes ist noch jung und stark. Er wird meine Mutter durch dieses Leben begleiten können. Und so hat er am Kreuz noch ein Wort der Fürsorge. Das erste Kreuz war eine Fürbitte für die Feinde. Das zweite Wort, wo er sagt, du wirst mit mir im Paradiese sein, war ein seelsorgerliches Wort. Und jetzt kommt ein Wort der Fürsorge. Er dachte an das, was sein wird, wenn er nicht mehr auf der Erde ist. Da nun Jesus seine Mutter sah, Johannes 19, Vers 26 und 27, da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Weib, siehe, das ist dein Sohn. Auch wenn ich jetzt weg bin, du hast einen Sohn, Johannes, der wird diese Sohnesdienste und Pflichten übernehmen. Und danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie Johannes zu sich. Es wird berichtet, dass Maria sehr alt geworden ist und sie ist gemeinsam mit Johannes hier in dieser Welt gewesen. Sie standen sich gegenseitig bei. Jesus hatte noch Worte der Fürsorge. Jesus kümmerte sich, als er am Kreuz hing, noch um seine Leute. Dort, wo einer vor Schmerzen nicht mehr aus noch ein weiß, Jesus sah die Not seiner Mutter und seines Jüngers und er war so verständnisvoll. Jesus hat eine Bruderschaft zwischen seiner Mutter und dem Johannes gestiftet. Ja, alle Gläubigen in der Gemeinde eine wunderbare Bruderschaft gegeben. Am Kreuz bekommen wir einen Blick in Jesu Heilandsherz. Bis zum Schluss, Fürbitte sogar für die Feinde. Seelsorge sogar an einem Verbrecher, den er den Weg zum Himmel zeigt. Und Fürsorge für die Mutter und für den Jünger, die alleine kaum durchgekommen wären. So liebte er die Mutter, so liebte er den Jünger, so liebt er auch dich. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich so insgesamt durchkommen soll. Jesus ist da. Er hat für Maria gesorgt, er hat für Johannes gesorgt, er sorgt auch für dich. Ein weiteres: Jesu letzte Worte zeigen, welche schreckliche Strafe er für uns erlitt. Ich sage das ganz bewusst, für uns erlitt. Denn, wie hatte ich das am Anfang gelesen, die Strafe liegt auf ihm. Am Kreuz zeigt sich, welche Strafe wir hätten tragen müssen. Was ist der Sünde Sold? Der Sünde Sold ist der Tod. Nicht nur das körperliche Sterben, was Jesus am Kreuz erlitt, sondern die Hölle. Die Bibel redet von zwei Toden, von dem natürlichen Tod und vom ewigen Tod. Der ewige Tod, das ist die Verdammnis und die Hölle. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er schrecklich körperlich gelitten. Aber als er dort gehangen hat, da hat Gott auch auf ihn die Sünde der ganzen Welt gelegt. Jesus war ja das Opferlamm. Das ist ein Bild aus dem Tempeldienst. Wenn jemand im Tempel Gott nahen wollte, ein Priester, musste er vorher für seine Sünde ein Tier sterben lassen. Jesus ist dieses Tier, das für uns starb. Symbolisch dieses Tier. Als er in die Öffentlichkeit trat, kam der Prophet Johannes der Täufer, sah ihn, kriegte von Gott etwas offenbart und sagte zu allen in der Umgebung, seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Jesus hat unsere Sünden nicht immer mit sich getragen, sondern als er dort am Kreuz hing, um die neunte Stunde, da hat Gott die Sünde der Welt auf ihn gelegt. Matthäus 27, Vers 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Von Gott verlassen ist man auf dieser Welt nie. Solange du noch hier bist, ist Gott irgendwo unsichtbar noch um dich. Vielleicht ist er weit weg, weil du so in so bösen Dingen drin steckst, aber er ist ja noch da. Auch der schlimmste Verbrecher stirbt irgendwo noch unter den Augen Gottes. Aber als Gott die Sünde von mir, meine Sünde, nahm und auf Jesus legte, und als Gott deine Sünde nahm und auf Jesus legte, und als er die Sünden aller Menschen, wir haben heute über 7 Milliarden Menschen, also all ihre Sünden, alle Diebstähle, alle Meineide, alle Morde, alle Hurerei, alle Schlechte, als Gott das alles nahm und auf seinen Sohn Jesus legte, da sah der himmlische Vater nicht mehr seinen geliebten Sohn, er sah nur noch einen riesigen Haufen Schmutz und Sünde. Und da hat sich Gott zurückgezogen. Der Apostel Paulus, der hat das später einmal gesagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, der nie eine Sünde getan hat, für uns zur Sünde gemacht, alle Sünde auf ihn. Und da war Jesus an dem Platz, wo alle Sünde hingehört, in der Hölle. Als Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war er von Gott verlassen. Nur in der Hölle ist man von Gott verlassen. Fürwahr, so hat es Jesaja gesagt gehabt. Er trug unsere Krankheit, unsere Sünde, und lud auf sich unsere Schmerzen, unsere Strafe. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetate willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Als Jesus dort am Kreuz starb, da hat er die Last der Sünde auf sich genommen. Da war er in der Hölle. Warum war er in der Hölle? Weil er nicht wollte, dass du einst in die Hölle musst. Aber noch mehr. Am Kreuz sieht man aber auch die körperlichen Leiden. Ich will das gar nicht schildern jetzt, wie das war, als er angenagelt wurde. Wie das war, als man ihm die Dornenkrone auf den Kopf gab. Wie es war, als man ihn mit 7 Strieben auspeitschte und in die Ton- und Eisenstücke eingelassen war. In Johannes 19, Vers 28, da wird geschildert, wie er Fieber litt. Als er unterwegs war zum Kreuz, da trug er einen Balken. Jesus war Zimmermann vom Beruf, er wäre durchaus in der Lage gewesen, einen Balken zu tragen. Aber er ist zusammengebrochen und am Kreuz kam das Wundfieber. Und dann kommt diese Aussage. Danach, da Jesu wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt wurde, spricht er, mich dürstet. Dieser menschlichen Durst war furchtbar. Ich habe Menschen kennengelernt, die auf der langen Fahrt durch Russland in die Gefangenschaft tagelang nichts zu trinken bekamen. Ein Bruder sagte, er hat damals geschworen, vor jedem Glas Wasser Gott zu danken. Ich habe David schon erwähnt, als Prophet hat er auch diese äußeren Plagen gekannt. In Psalm 22, Vers 16 und 17, da schreibt er, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in den Todesstaub. Warum hat Jesus das durchmachen müssen? Um uns zu erlösen. Letzte Worte. Einmal haben wir einen Blick in sein liebendes Herz getan. Er betete noch für die Feinde. Er kümmerte sich noch um Verbrecher am Kreuz. Er hatte noch Fürsorge für seine Mutter und seinen Jünger. Als er am Kreuz hing, sahen wir jetzt die Tiefen der Not, in die er musste. Er war von Gott verlassen. Er trug die Höllenstrafe für uns. Damit du nicht in die Hölle brauchst, ist er in die Hölle gegangen. Damit du nicht in alle Ewigkeit ohne Gott bist, hat er am Kreuz die Gottverlassenheit erlebt. Und damit du nicht dort bist, wo der Wurm nicht stirbt und die Flammen nicht erlöscht, hat Jesus am Kreuz diese Schmerzen, dieses Fieber gehabt, dass er schrie, mich dürstet. Aber viele Ausleger haben das erklärt. Ihm hat's nicht nur nach Wasser gedürstet. Warum hat Jesus das alles getan? Weil er uns Menschen lieb hat. Und Jesus kennt jeden. Er kannte damals schon jeden. Er kannte damals schon mich und dich. Und er wollte dich so gern bei sich haben. Ihm dürstete es nach dir. Und dann sehen wir die letzten Worte, die wir von ihm wahrnehmen können. Johannes 19, Vers 30, der Anfang. Da nun Jesus den Essig getrunken hatte, sprach er, es ist vollbracht. Es kommt zu diesem Augenblick, wo Jesus bewusst war, jetzt habe ich alles getan, was zur Erlösung nötig ist. Es ist vollbracht. Damit können wir das Evangelium annehmen. Manche fragen sich, muss ich noch irgendetwas tun, um in den Himmel zu kommen? Nein. Jesus hat alles vollbracht. Du brauchst nicht noch irgendwelche Werke dazu zu bringen. Er hat alles für dich vollbracht. Manche quälen sich ab, indem sie sagen, ich muss so und so viel die Bibel lesen, ich muss so und so viel Bücher lesen, ich muss dies und ich muss das, damit ich mir für Gott doch wenigstens ein bisschen was zum Heil verdiene. Nein, du kannst nichts verdienen, weil du ein Sünder bist. Aber du brauchst auch nichts zu verdienen, weil Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Du brauchst deine Sünde nicht abzubüßen. Jesus hat sie abgebüßt. Er hat den letzten Sieg errungen. Und nachdem ihm das klar war, kommen seine letzten Worte über seinen Mund. Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief laut und sprach, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Jetzt geschah das, was bei jedem im Sterben liegt, passiert. Der Körper gibt seine Kraft auf, man verscheidet. Aber der gläubig ist, dessen Geist geht zu Gott herüber. Manche haben Angst vorm Sterben. Und sicherlich mit Recht. Denn das Sterben ist der gewaltigste Umzug, den wir je haben mussten. Und ich werde nie vergessen, wie ein alter Vater von über 90, den ich am Sterbebett Trost zusprechen wollte, was der mir mal damals gesagt hat. Ich sagte ihm, ja, lieber Bruder, wir wissen doch, wo es hingeht. Er war über 90, ich war 22. Und dann sagte er, ja, ich gehe zu meinem Heiland. Aber den Weg bin ich auch noch nie gegangen. Es ist nicht leicht. Aber irgendwann kommt es auch auf mich zu. Irgendwann kommt es auf dich zu. Und dann darfst du wissen, der Herr hält dich bei der Hand. Wenn es dir geht wie vielen den Krankenhäusern, die nicht mal besucht werden durften wegen Corona, wie sie einsam sterben mussten, keiner ihrer Lieben konnte ihre Hand halten. Gott hält dich bei der Hand. Wenn du irgendwo im Straßengraben stirbst bei einem Unfall, seine Hand ist bei dir. Und wenn du die Augen aufschlägst, wirst du da drüben ihn sehen, wie ihn der Schächer gesehen hat. Jesus gab seinen Geist auf und dieser Geist ging zum Vater heim. Die Kreuzesworte Jesu, sie drückten das alles aus, was wichtig ist für unser Heil. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns Jesus angenommen haben. Sollte aber da jemand sein, der diesen Bund noch nicht festgemacht hat, dann bete doch einfach. Dann sage, Herr Jesus, du siehst, wie es um mich steht. Ich möchte so gern bei dir sein. Sag's wie der Schächer am Kreuz und der Herr Jesus wird dich nicht fallen lassen. Lasst uns jetzt noch gemeinsam beten. Herr Jesus, was du für uns getan hast, das hätte sonst niemand für uns getan. Du hast dein Leben gegeben, damit wir erlöst werden können. Du hast dein Blut vergossen, damit wir nicht in die Hölle brauchen. Und du hast für uns bei dem himmlischen Vater eine Wohnung vorbereitet, in die wir einmal überziehen können. Herr, hab Dank dafür, dass du dieses schwere Werk von Golgatha getan hast. Dass du bewiesen hast, dass du zu allem stehst, sogar zu der Liebe zu den Feinden und dass du, egal wie schwer es durchhältst bis zum Schluss. Du hast den Kelch des Leidens ausgetrunken bis zum bitteren Grund, damit wir nicht verloren gehen müssen. Hab Lob und Preis und Dank für diese große Güte. Und vergib, dass unsere Worte eigentlich zu schwach sind, dich für all das zu loben. Wir möchten deinen Vater aber alles, was uns noch bewegt, bringen mit den Worten, die du uns einmal gelernt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Liebe Geschwister, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und eine besinnliche Zeit in dieser Karwoche. Wenn ihr selbst in eurer Gemeinde keinen Gottesdienst habt oder zu den Zeiten keinen habt, wo wir in Meckenheim sind, da lade ich euch ganz herzlich ein, am Karfreitag um 10:30 vormittags und am Ostermontag um 10:30. Karfreitag haben wir dort Abendmahlsgottesdienst, Karfreitag Vormittag 10:30. Und Ostern feiern wir am Ostermontag, am Ostersonntag haben wir dort in Meckenheim keinen Gottesdienst. Unser Gemeindesaal ist in Meckenheim in der Sandgasse 31. Bitte achtet darauf, wo eure Gemeinde, die Stadtmission, die landeskirchliche Gemeinschaft oder auch eine andere Gemeinde, zu der ihr gehört, ihre Gottesdienste habt. Da ist euer wichtigster Platz. Aber auch bei uns gibt es die Möglichkeit. Und wenn einer nicht aus dem Haus gehen kann, all unsere Gottesdienste werden im Internet übertragen. Man kann sie auf den Smartphone hören. Die Adresse ist www.gemeinschaft-meckenheim.de und auf dem Telefon unter der gleichen Nummer, wie Sie die Bibelstunde haben, können Sie auch zu diesen Zeiten die Direktübertragung des Gottesdienstes hören. Und wenn es zu der Zeit nicht geht, geht es ein bisschen später. Wir alle wissen nicht, wie es mit unseren Gottesdiensten weitergeht. Es sind schon wieder neue Entscheidungen im Gespräch. Vielleicht gibt es wieder ein Gottesdienstverbot. In diesem Falle empfehle ich euch, jeden Sonntag unseren Gottesdienst von der Gemeinschaft Meckenheim, 10.30 Uhr, wenn nicht eure eigene Gemeinde etwas anbietet. Ich befehle euch alle der Gnade Gottes und ich bitte, dass auch ihr für mich betet, dass auch mir das Leiden und Sterben, dieses große Evangelium von Jesus, immer wichtiger wird. Amen.